Ja, die Lesung kommt aus Lukas 7, Abvers 18. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm all das. Da rief Johannes zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sagten sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortet ihnen: Geht hin und sagt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Als aber die Boten des Johannes hingingen, fing er an, zu den Leuten von Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgingt? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgingt? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Seht, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgingt? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist es, von dem geschrieben steht: Sieh, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Der aber, der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten verwarfen Gottes Ratschluss für sich selbst und ließen sich nicht von ihm taufen. Und der Herr sagte: Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen: Wir haben euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, dann sagt ihr: Sieh, der Mensch ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Worte des lebendigen Gottes.
Bevor wir auf Gottes Wort hören die Auslegung hören, da wollen wir beten, dass Gott wirklich zu uns spricht. Nicht, dass ich spreche, sondern dass Gott spricht. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass dein Wort zu uns immer uns anspricht, wo wir sind, uns immer dahin leitet, wo du willst, dass wir gehen. Und uns immer Jesus Christus zeigt, zu dem wir gehen. Und der für uns alles getan hat, dass wir dahin kommen. Zeig uns den Herrn Jesus. Zeig uns seine Wege durch dein Wort. Amen. Ich werde Julian jetzt kurz enttäuschen. Ich denke nicht, dass ich mich lange vorstellen werde. Die, die mich kennen, können den anderen was sagen. Und die mich nicht kennen, Es ist viel wichtiger, auf Gott zu hören, als auf mich. Also werden wir einfach die Predigt machen. Das ist, denke ich, wichtiger. Einer sagt, ich darf es doch anders sehen, oder? An einem Wahltag ist das natürlich richtig. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut für Artikel 5 des Grundgesetzes. Und ich hoffe, alle Wahlberechtigten haben auch gewählt. Meine persönliche Hoffnung. Wenn es um unser Gottesbild geht, geht es um viel mehr. Wir fühlen uns verletzt, wenn jemand sagt, dass wir irren. Wenn aber Gott wirklich da ist, ist er wirklich so, wie er wirklich ist? Immer wieder werden wir dann in Schwierigkeiten geraten, wenn er sich anders verhält, als wir es gerne hätten. In der heutigen Predigt vom Gleichnis der spielenden Kinder der Weisheit ausgehend, geht es um zwei Männer, die dachten, sie wussten, wie Gott ist. Und eine Frau, die kindlich auf Jesus vertraute. Also um kindlichen Glauben wie ihres geht es heute. Ich lese nochmal das Gleichnis aus Lukas 7, die Verse 31 und 32. Und der Herr sagte, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen, wir haben euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Also es geht in diesem Gleichnis um zwei Gruppen von Kindern. Sie spielen ein Spiel, die einen machen die Musik, die anderen sollten der Musik nach tanzen. Und sie rufen einander zu, sie machen einander Vorwürfe. Ihr habt falsch getanzt. Und dann wendet Jesus das Gleichnis gleich an. Johannes war, Vers 33, ein Strenger. Und das wollten die Leute nicht. Jesus kam, Vers 34, ein Fröhlicher. Und das gefiel ihnen auch nicht. Wie deutet man dieses Gleichnis? Entweder wollte die Generation damals, entweder wollten sie etwas von Johannes und Jesus, und Johannes und Jesus haben es nicht gemacht. Also sind die singenden Kinder, die Menschen der damaligen Generation, sie singen was vor und Johannes und Jesus folgen nicht. Oder Johannes und Jesus haben je eine Botschaft vorgelebt und die Leute wollten das nicht danach leben, Also die tanzenden Kinder sind die Menschen der damaligen Generation. Johannes und Jesus sangen vor und sie wollten nicht folgen. Welche Deutung stimmt? Ich denke beide. Wir werden das aus dem Text heraus erarbeiten müssen. Zwei Sachen, denke ich, lernen wir dann über kindlichen Glauben. Und wer gern Überschriften mag, kann schnell schreiben. Wir singen nicht vor, wie Gott zu tanzen hat. Gott singt vor und das bringt uns zum Tanzen. Wir singen nicht vor, wie Gott zu tanzen hat. Gott singt vor und das bringt uns zum Tanzen. Also erstens dann, wir singen nicht vor, wie Gott zu tanzen hat. Was hier mit den spielenden Kindern endete, begann mit einer Frage von Johannes dem Täufer. Das Stück hat Sarah uns vorgelesen. Johannes schickt Boten los mit der Frage und in Vers 20 kommen die Boten zu Jesus und stellen die Frage. Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wer seine Bibel kennt, ist jetzt etwas verwirrt. Johannes hat doch Jesus getauft. Er sah, wie damals der Geist auf Jesus herabkam. Er hörte die Stimme Gottes: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes sagte seinen eigenen Jüngern: Seht, Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Er ermutigte sie, zu Jesus überzulaufen. Also warum stellt Johannes diese Frage? Er weiß doch die Antwort, oder? Jesus antwortet in Vers 22. Geht und sagt Johannes, was ihr gesehen, gehört habt. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Jesus sagt nicht einfach ja. Er weist nicht einfach auf die beweisenden Wunder hin, die er tut. Er spielt auf Worte des Propheten Jesaja an. In Jesaja 35 beschreibt Jesaja, was los ist, wenn Gott zu seinem Volk kommt. Und in Jesaja 61 beschreibt Jesaja einen von Geist erfüllten Prophet. Und Jesus nutzt die Sprache von diesen beiden Texten, mischt das alles zusammen und sagt: Das tue ich, weil ich der bin. Ich bin der von Jesaja verheißene Retter, sagt Jesus. Also er rettet von Krankheiten und er rettet von Gottesferne. Solche Kranken wie die hier benannten durften nicht in den Tempel gehen damals. Und Jesus bringt die gute Nachricht, dass Gott erschienen ist, um seine Verheißungen alle zu erfüllen. Johannes Botschaft klang etwas anders. Lukas 3,7, meine eigene Übersetzung davon ist ein bisschen wörtlicher. Ihr Schlangenbrut, wer warnte euch vor den kommenden Zorn zu fliehen? Er nahm seinen Hörern jegliche Heilsgewissheit. Er drang sie regelrecht zur Taufe. Er forderte Veränderung des Lebens. Seine harte Bußpredigt kündigte den Zorn Gottes an. Und diesen Zorn bringt Jesus nicht. Johannes ist verwirrt. Und wir dürfen nicht sagen, dass Johannes falsch gepredigt hat. Jesus lässt uns das nicht zu. In den Versen 26 bis 28 schätzt Jesus Johannes ein. Mehr als ein Prophet, der größte unter allen Menschenkindern, einer, von dem Jesaja, der große Prophet, auch sprach, der Vorbote des Kommens Gottes. Jesus könnte Johannes kaum höher einschätzen. Und Johannes konnte das Wort zu ihm, das Wort Gottes zu und durch ihm und das Wirken Jesu, er konnte das nicht zusammenbringen. Johannes war verwirrt. Und es ist diese Verwirrung und unsere ähnliche Verwirrung, die Jesus in diesem Gleichnis der spielenden Kinder anspricht. Denn wie Johannes bringen wir Menschen immer wieder unsere Erwartungen an Gott. Wir bringen immer wieder unsere Erwartungen an Jesus. Wir haben sozusagen ein Lied im Kopf über ihn. Und immer wieder tanzt Gott nicht danach. Manchmal geht es uns wie Johannes hier. Denn Gott tut nicht, wie wir erwarten. Was ist denn hier los? Also Johannes hat einen Teil der Wahrheit. Und dieser Teil der Wahrheit ist sein ganzes Gottesbild geworden. Er hat ein Teilbild. Der Begriff hat es in sich, oder? Gottesbilder sind in den 10 Geboten verboten. Sie werden als sündhaft erklärt. Warum? Weil sie uns von Gott abbringen. Das Bild, das wir im Kopf haben über Gott, kann dazu führen, dass wir, um die Sprache von Vers 23 verwenden, wir nehmen Anstoß an den wahren Jesus. Er ist und tut, wie es uns stört. Wie die Kinder, die hier Musik machten, ärgern wir uns, dass er nicht nach unserem Lied tanzt. Er tut, handelt, isst, liebt, hasst, wie ihm richtig ist, in Vers 23, glückselig ist, wer nicht Anstoß an ihm nimmt. Ich muss für mich sagen, Christe, erbarme dich. Für euch ist das von großer Relevanz. Machte Gott so, wie du das dachtest? Machte Gott so, wie ihr das dachtet, als Nora litt und starb? Bei manchen von euch sortiert sich das Gottesbild neu. Ich möchte euch sagen, auch der große Johannes musste diese Erfahrung durchmachen. Es ist nicht, dass man sich schlecht darüber fühlen sollte, dass man manchmal wirklich neu denken muss. Durch schwierige, komplizierte Erfahrungen. Lerne in diesen Tagen Gott neu und tiefer kennen. Höre neu auf dieses sein Wort. Wachse in deinem Gottesverständnis. Lerne ihn näher kennen. Und wenn du entdeckst, dass du falsche Vorstellungen von ihm gehabt hast, lass sie gern hinter dir. Die haben nichts mehr zu suchen. Die helfen dir in diesen Zeiten nicht. Und wenn sie nicht von Gott sind, können sie gehen. Es wird ähnlich so in Mark Leberg. Ihr habt viel Gebet investiert, viele Gedanken gemacht, viele Pläne gemacht. Ihr habt vielleicht je, und das ist an sich nichts Schlechtes, eine Vorstellung von dem, was Gott dort machen wird mit euch. Vielleicht aber wird Gott euch überraschen. Vielleicht ärgern sogar. Glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, sagt Jesus. Kindlicher Glaube, der Glaube, den man in solchen Zeiten braucht, schreibt Gott nie was vor. Kindlicher Glaube lässt Gott Gott sein und so Gott sein, wie Gott es für richtig erachtet. Im kindlichen Vertrauen auf ihn. Wir singen nicht vor, wie Gott zu tanzen hat. Nein, Gott singt vor und das bringt uns zum Tanzen. Gott singt vor und das bringt uns zum Tanzen. Wer nahm das Wort an, das Jesus damals sagte? Ich möchte Vers 39 auch ein bisschen anders lesen, nach meinem Studium. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, da sie sich von Johannes hatten taufen lassen. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, da sie sich von Johannes hatten taufen lassen. Wer die Taufe des Johannes empfing, nahm Jesus auf. Die Pharisäer aber hörten auf keinen von beiden, nahmen keinen von beiden auf. Nach dieser Aussage hören wir von den musizierenden Kindern, dessen Musik keinen Tanz hervorrief. Und in den Versen 33 bis 34 geht es wieder um Jesus und Johannes. Johannes sprach von Gericht, von der dringenden Notwendigkeit, das eigene Leben zu ändern, und sein Fasten, seine Strenge spiegelten seine Botschaft. Jesus aber kam und heilte. Er richtete Menschen auf, er brachte sie in die Gottesgemeinschaft wieder. Er sprach von Gnade, er vergab Sündern ihre Sünden. Er bot einen Platz am himmlischen Festmahl an. Und um ihn herum hat man gefeiert. Wer feierte mit Jesus? Gerade die, die unter Johannes weinten. Wer weint unter dem Urteil des Gesetzes, freut sich an die Gnade und Liebe Gottes, die Jesus verkündete und verkörpert. Genau das sehen wir im Rest von Kapitel 7. Bevor wir die Geschichte von Simon und dem Pharisäer und der ungebetenen Gästin lesen, will ich euch zeigen, dass wir das machen müssen, um dieses Gleichnis der spielenden Kinder zu verstehen, so zu verstehen, wie Lukas das will. Das Gleichnis von den spielenden Kindern ist die erste von drei ähnlichen Textabschnitten bei Lukas. Hier die spielenden Kinder, Kapitel 7, die kleinen Kinder in Kapitel 10, die nicht abzuweisenden Kinder in Kapitel 18. In 7 und 10 wird das Kindergleichnis von Berichten über einen Pharisäer und eine Frau gefolgt. In beiden Geschichten sitzt die Frau dem Jesus zu Füßen. In Kapitel 10 und Kapitel 18 fragt man Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und diese Frage folgt direkt nach dem Kinderspruch. In allen drei Kapiteln, 7, 10 und 18, spielt eine Mahlzeit eine Rolle. Und das ist eine Auswahl an Merkmale dieser Texte. Es scheint Absicht zu sein. Lukas erzählt diese Berichte so, dass die sprachlich und strukturell ähnlich sind. Kinderspruch, gefolgt von Berichten, die den Sinn des Spruchs veranschaulichen. Natürlich ist es nicht ganz literarisch gelungen. Denn Lukas ist in allererster Linie Geschichtsschreiber. Er hat nicht die Freiheit eines Romanschreibers, alles so zu gestalten, wie er will. Aber sofern es möglich ist, nutzt er dieses Stilmittel, um sprachlich die theologischen Zusammenhänge zu verdeutlichen. Also, das alles zu meiner Verteidigung. Ich werde jetzt das Kapitel zu Ende lesen. Von 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sagte er sich, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Meister, sprich. ein Gläubiger, hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Denare schuldig, der andere 50. Weil sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Sag doch, welche von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich denke, der ihm er mehr geschenkt hat. Er aber sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zur Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sagte zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die mit ihm zu Tisch saßen an, sich bei sich zu sagen, wer ist er, der sogar die Sünden vergibt? Er aber sagte zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Der Pharisäer lädt Jesus ein. Also er hat schon Jesus zugehört. Er nennt Jesus sogar Meister. Er achtet seine Worte. Er will hören, was Jesus ihm zu sagen hat. Diese Frau erweist Jesus eine ganz andere Ehre. So vergleicht Jesus die beiden. Jesus wandte sich zur Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Damals gab man dir keine Hausschuhe, sondern Waschwasser. Simon, dem Jesus aber nicht. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Damals hat man dir nicht die Hand gegeben, sondern einen Kuss. Simon, dem Jesus aber nicht. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie hat aber meine Füße mit Salböl gesalbt. Damals bekamst du ein bisschen Öl auf dem Kopf, denn bei einer größeren Versammlung roch es nicht immer bestens. Simon, dem Jesus aber nicht. Diese Frau macht das alles wieder wett und mehr. Sie demütigt sich aufs Tiefste sogar. Sie erweist ihm eine große, große Liebe. Ihre Tränen aber sprechen davon, dass sie die Botschaft des Johannes verstanden hat. Sie unterwirft sich dem Urteil Gottes. Sie gehört zur Schlangenbrut. Von dem, was Lukas schreibt und der Pharisäer denkt, ganz eindeutig so. Eine berühmt-berüchtigte Sünderin. Jetzt aber hat sie die Botschaft des Herrn Jesus gehört. Er spricht von Rettung, von Heilung, von Vergebung. Johannes sprach von Zorn, Jesus von Liebe. Ich muss ja kurz sagen, ich weiß, Jesus und Johannes haben alle beide von allen beiden geredet. Hier aber in diesem Kapitel stehen Johannes und Jesus für Gesetz und Evangelium, Gericht und Gnade. Beide haben in der Tat beides gepredigt, aber in diesem Abschnitt stehen sie je für eine Sache. Und diese Frau hat beides gehört. Sie hat beides auf sich wirken lassen. Sie erkannte, dass sie ihre Schuld nie zurückzahlen könnte. Sie hat erkannt, dass sie eine einzige Hoffnung hat, dass einer ihr die Schuld erlässt, dass einer ihr die Sünden vergibt. Es kann sein, dass sie mehr erkannt hat. In Vers 37 und 46 steht nicht Salböl, sondern Myrrhe. Olivenöl für Salbungen der Lebendigen, Myrrhe für Salbungen der Toten. Hat sie erkannt, dass ein anderer ihre Schuld bezahlen wird, ihren Tod sterben wird? Hat sie, als sie Johannes Botschaft gehört hat, auch gehört vom Lamm, das die Sünde der Welt trägt? Wissen können wir nicht. Folgendes können wir wissen. Schwer auf ihren Schultern lastete ihre Schuld. Schwer wiegte ihre Sünde. Aber die Gnade des Herrn Jesus wog mehr. Sie weicht nicht aus vor dem Wort des Gesetzes. Also freut sie sich recht viel mehr am Wort der Vergebung. Und um mit diesem Gleichnis zu reden, sie hörte das Lied vom Gesetz und weinte, das Lied vom Evangelium und tanzte vor Freude. Davon weiß der Pharisäer gar nichts. Der Pharisäer schraubten Gottes Gesetz auf ein Machbares herunter. Genug, dass die anderen nicht gut genug waren, aber niedrig genug, dass ich selber rüberkomme. Deswegen hat kein Pharisäer einen Jesus nötig. Aus seiner Sicht, sie dachten sogar, Gott soll sie lieben, weil sie so fein waren. Diese Frau hätte das in ihrem Leben träumen können. Sie hat sich auf das eine verlassen, dass dieser Jesus das sagt, was er damals dem Gelähmten gesagt hat. Er hat damals in Lukas 5,20 gesagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und ihre Vorfreude auf diese Hoffnung hin, dass er dir dieses Wort sagt, aus dieser Vorfreude hat sie all das getan, was sie hier getan hat. Er vergibt mir. In ihm ist Hoffnung. Und dann endlich in Vers 28 ist es soweit. Er wendet sich zu ihr und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Wer dieses Wort Gottes auf sich wirken lässt, kennt Freude. Ja, man beweint zuerst unter dem Gesetz seine Sünde. Danach klingt das frohe Lied der Gnade so viel süßer. Das Herz will vor Freude tanzen. Der Sohn Gottes, der gegen den wir gesündigt haben, spricht auf eigene Kosten. Vers 28. Dir sind deine Sünden vergeben. Hier ist kein allgemeines Prinzip, kein Naturgesetz. Gott, der Gesetzgeber und Richter der Welt, kommt persönlich in ihr Leben, kommt persönlich in unsere Welt, kommt zu dir und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ihr kennt gerade Tränen, die ihr nicht wegen Schuld weint, Trauertränen, Tränen des Abschieds. Tränen vielleicht der Angst, wegen Ungewissheit, neuen Lasten. Der Schöpfer und Richter der Welt spricht dich heute persönlich an. Er sagt dir aus seiner Liebe zu dir, dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Lass den Grundton dieses Liedes die Tränen der anderen Lieder wischen. Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Er liebt dich mehr als Freunde, die ihr vielleicht verlasst. Das in Mark Leberg erklingen zu lassen, ist ein Privileg. Ich gebe persönlich zu, ich bin neidisch auf alle, die gehen. Das ist das spannendste Ding, was Freunde von mir machen, gerade in der ganzen Welt, diese Gemeinde gründen. Also ich beneide euch. Ich beneide euch. Ihr geht hin, um zu sagen, jemandem, den du vielleicht nicht kennst, dir sind deine Sünden zu vergeben. Dein neuer Glaube hat dich gerettet. Komm in unsere Gemeinde, in Frieden. Und was sagte er letzte Woche? Er sagte zu Nora, dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Komm in Frieden. Ihr trauert ihr nach. Von seinem Wort zu ihr. Da kann man singen und tanzen. Kindlicher Glaube verlässt sich ganz und gar auf Jesus. Kindlicher Glaube hört auf das, was er sagt, sein Gesetz und sein Evangelium. Und kindlicher Glaube erfreut sich an seine Vergebung, seine Liebe, seine Gnade. Und der Herr sagte, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und mit wem sind sie gleich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen. Wir haben euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Wir singen nicht vor, wie Gott zu tanzen hat. Gott singt vor. Und das bringt uns zum Tanzen. Ich würde gern mit euch tanzen, aber wir müssen jetzt beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass dein Wort zu denen, die weinen, ein fröhliches Wort ist. In diesem Text hauptsächlich die, die weinen, weil sie das Urteil des Gesetzes gehört haben. Dein Wort ist, dir sind deine Sünden vergeben. Danke dafür. Du kennst die Tränen, die ich kenne in dieser Gemeinde. Es gibt bestimmt andere, die ich nicht kenne. Du kennst die Tränen dieser Gemeinde. Und ich bitte dich, sprich dein gutes Wort hinein in diese Tränen. Den Grundton des fröhlichen Liedes deiner guten Nachricht. Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wische die Tränen fort. Bringe Herzen zum Tanzen. Amen.